Das ist das dritte Thema, das stimmt. Und ich bin eigentlich immer jemand, der ein großer Freund von Wiederholung ist, weil ich merke, wir hören so viel, es geht so vieles an uns vorbei, bleibt auch was haften einfach. Und ich glaube, die Wiederholung ist da einfach eine gute Sache. Ihr habt sicherlich das Generalthema, das habt ihr schon verinnerlicht, oder? Also du bist jetzt in der Position, wo es am gefährlichsten ist, dass man einschläft. Von daher frage ich dich mal, erinnerst du dich an das Generalthema? Wow, dann lass mal hören.
Die Geschichte von Josef.
Ja, super, genau, das war das Thema heute Morgen in der Bibel. Kannst du mir auch noch sagen, wo die Geschichte von Josef steht? Wow, jetzt wird schon schwieriger. Erster Mose, super. Ja, mit Hilfe, wir sind Teams, sehr gut. Genau, das war heute Vormittag Predigt. Super, sagst du mir deinen Namen noch?
James.
James. Deinen Namen habe ich heute sogar verwendet, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Ja, James, super. Ganz genau, super, ja, James, okay. Gut, und für die ganzen drei Themen hatte ich mal so vorgeschlagen, wenn Unmögliches möglich wird oder möglich ist. Und gestern Abend haben wir ein bisschen geschaut, ich sehe einige bekommen Übersetzung. In welche Sprachen übersetzt ihr denn hier alle? Englisch?
Ah.
Evangelisu. Ja, super. Gut. Also gut, wenn ich bei Deutsch bleiben kann, ist in Ordnung. Gestern Abend haben wir gesagt, der Punkt ist, was war gestern Abend nochmal? Standort, ne? Standortbestimmung. So, könnt ihr mir jetzt auch noch helfen, welche drei möglichen Haltungen wir gefunden haben in einem der Bücher, das sehr stark von Mission spricht? Zum einen war das Fluchthaltung. Genau, das war gleich die erste, ne? Jona am Anfang, Fluchthaltung. Okay, kriegen wir noch was Zweites? Gebetshaltung. Ja, spätestens als er dann im Bauch des Fisches war. Gebetshaltung, ja? Ja, stimmt, die Krise kam, da hast du recht. Wo haben wir die Krise mit drin gehabt? Die Krise war eigentlich mehr so ein bisschen im Bereich. Ja, genau. Aber wir hatten uns dann auch viermal beschränkt. Wir hatten gesagt, Fluchthaltung, Gebetshaltung, dann? Genau. Und das vierte war? Ich habe es mal als Schmollen bezeichnet, genau, so Schmollen. Und gestern Abend kam noch jemand nach der Stunde, der sagte mir, naja, mussten die Leute in Ninive vom Jona lernen oder hat der Jona von den Leuten in Ninive gelernt? Und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, oder? Beides, ne? Und ich glaube, hier steckt eine tiefe Wahrheit drin. Wenn wir missionarisch unterwegs sind, glaube ich, dann ist es immer ein Gewinn für uns selbst. Mission ist nicht was, wo wir nur geben oder wo Gott uns gebraucht oder so, sondern ich glaube, gerade im Bereich der Mission ist der Bereich, wo man sehr, sehr stark lernen kann und sehr stark reifen kann. Jetzt hatten wir gestern Abend aber auch gesagt, neben dem Buch Jona im Alten Testament gibt es im Neuen Testament auch ein besonderes Buch zum Thema Mission. Ah, das ist eine gute Frage. Sie blieben einmütig zusammen. Ja, wo ist denn das? Sie blieben einmütig zusammen im Obergemach. Ja, ich meine jetzt, wo im Kapitel? Eins. Können wir das finden kurz? 1,14, super. Magst du das lesen für uns? Ja, genau. Herzlichen Dank. Also da war das Wort schon in Kapitel 1. Sie sind einmütig zusammen im Gebet und wir merken, das ist ja eigentlich ein bisschen überraschend, ne? Wenn wir mal denken an die Jünger, wie sie vorher waren, und da sehe ich auch wieder die Parallele zu Jona. Also Gott wirkt mit Menschen, da würden wir nicht unbedingt erwarten, dass viel dabei rauskommt. Bei Jona haben wir das gestern Abend ein bisschen angeschaut. Ich denke, wenn wir die Jünger anschauen, könnten wir das genauso sagen. Ich habe in irgendeinem Buch mal gelesen, von den Jüngern, wenn man das so rein nach menschlichen Kriterien anschaut, gab es eigentlich nur einen, der relativ vielversprechend war. Das war Judas. Alle anderen schwierige Charaktere, schwierige politische Einstellung und. Und Gott gebraucht diese Menschen. Also scheinbar hat Gott eine besondere Vorliebe für Menschen, die zumindest nicht unbedingt so die sind, von denen man erwarten würde, dass das Große passiert. Ich glaube, du wolltest noch was sagen, oder?
Nein,
passt schon. Gut. Ja, also diese Einmütigkeit im Gebet. Ganz wichtig. Das ist etwas, das Gott gewirkt hat. Und wenn ich mal zum Thema, vielleicht greife ich das gleich auf. Einmut, was heißt denn das? Einmütig. Könnt ihr mir helfen? Haben wir andere Übersetzungen da? In einem Sinn. Was sagt denn die englische Übersetzung da? 14.
They all joined together constantly in prayer. Along with the woman and Mary, the mother of
Jesus. Okay, das scheint hier gar nicht aufgegriffen zu sein. Kapitel 2,1 ist es auch, ja?
Konsens.
Konsens, und du lächelst mich so dabei an. Ich weiß nicht. Ein Schweizer Schlagwort. Ja, ich weiß noch zu wenig. Okay. Das stimmt. Das stimmt. Also es ist ein Unterschied, ob man sagt, man hat eine knappe Mehrheit oder eine knappe Minderheit oder ob man einen Konsens hat.
Demokratie geht nicht bei Gott.
Jetzt kommst du noch stärker. Demokratie geht nicht bei Gott. Das ist jetzt natürlich schon eine. Gut, aber ich möchte es mal aufgreifen. Welche Herausforderung steckt denn in dem Bereich Konsens und so drin? Welche Herausforderung in der Gemeinde? Nochmal?
Auf die leisen Stimmen zu hören. Da kann man nämlich am meisten lernen.
Okay. Ja. Noch was. Auf die leisen Stimmen hören, Konsens finden. Ja. Ja. Ja, vielleicht auf die leisen Stimmen manchmal zu hören. Ja, das kann auch mutig sein.
Man braucht, glaube ich, ein Ziel.
Ja. Und wir merken, ihr liefert mir ein paar Stichworte. Ich weiß jetzt wenig über die Gemeinde Bern. Ich kenne jetzt nur euch ein bisschen und das macht mir sehr viel Mut, muss ich wirklich sagen. Ich habe eben schon mal gedacht, als wir so zusammensaßen, gesungen haben, dachte ich, wenn es in der Gemeinde Bern mal einen Platz gibt für einen Prediger, also das könnte ich mir sehr gut vorstellen hier. Also es ist sehr schön. Ja, 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 wirklich, wirklich. Ihr wisst, wir haben ein gutes System. Wir suchen uns das nicht aus. Aber ich habe das, hab einfach mal so meinem Herz jetzt, mein Herz geöffnet. Jetzt passt mal auf. Aber wenn ich diese Schlagworte höre, auf die leisen Stimmen hören, Ellen White, einmütig. Wenn wir in die Apostelgeschichte weitergehen, fällt euch da ein Kapitel ein, wo dieses Thema, was wir gerade so anschneiden, und das hat mit Mission zu tun, glaube ich, ein ganz, ganz fast existenzielles, würde ich sagen, wird. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir einen Augenblick auch darüber nachdenken, weil ich behaupte mal, wir verlieren viel Kraft, missionarische Kraft, weil es eine satanische Beschäftigungstherapie gibt. Ich wiederhole das nochmal deutlicher. Ich glaube, wir verlieren viel Kraft missionarisch, weil es eine satanische Beschäftigungstherapie gibt. Und die hat meistens mit uns selbst zu tun. Jetzt frage ich euch nochmal, in der Apostelgeschichte, fällt euch ein Moment ein, wo die Gemeinde hier an einem wichtigen Moment ist? Hanna?
Noemi.
Noemi. Ja, kann uns einer kurz helfen, wo das steht in der Apostelgeschichte? 8, gut, 7, fast. Täusche ich mich? Bei Bibel aufschlagen, alles sage ich nicht. 6, genau. Ja, das würde ich nochmal einen Augenblick zurückstellen, Noemi. Ein anderes Kapitel, wo es sehr stark um die Frage geht, wie mein Bruder mir gesagt hat, der Papa vom James, ich weiß noch nicht, wie du heißt.
Urs.
Urs, das ist ein richtig Schweizer Name. Oder Urs sagt Konsens. Sehr gut, 15. Können wir das mal aufschlagen? 15. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. 15. Wie heißt es auf Schweizerdeutsch? 15. Oh, das hört sich ja fast deutsch an. 15. Ah, das kann ich noch nicht. Gut, Apostelgeschichte 15. Überschrieben in der Lutherbibel, die Apostelversammlung in Jerusalem. Bevor wir lesen, wisst ihr, um was es geht? Können wir das kurz zusammentragen, um was es hier geht? Und ich glaube, das hat viel mit dem Konsens, mit den leisen Stimmen, mit theologischen Fragen. Du hast jetzt mal das Stichwort Ellen White gebracht, da könnte man noch anderes für einbringen. Ich glaube, damit hat es viel zu tun. Um was geht es in Apostelgeschichte 15? Sollen wir doch ein bisschen lesen? 15. Mag mal einer vielleicht ab Vers 1 ein paar Verse lesen? Vielleicht. Gut, reicht mir schon. Was für eine Information bekommen wir hier in diesen zwei kurzen Versen? Helft mir ein bisschen. Was lag an in der Gemeinde? Beschneidung, das Thema Beschneidung. Das Thema Beschneidung kennen wir von wo? Wo hat das biblisch angefangen, Beschneidung? Abraham, ganz klar, das Bundeszeichen, ja? So, jetzt ist die Frage, bisher war ja eigentlich die Gemeinde gewachsen im Alten Testament aus dem jüdischen Volk. Da war Beschneidung, gehörte dazu. Jetzt hat aber manches mit Jesus aufgehört. So, jetzt kommt die neue Gemeinde zusammen und wir haben etwas, das wir bis heute in der Gemeinde finden. Wir haben mehrere Gruppen in der Gemeinde. Hier werden jetzt mal zwei genannt. Welche zwei Gruppen? Guck doch mal in den Text rein. Die Heiden und die Juden. Wo waren die Juden zu Hause? Jerusalem, oder? Und das wird hier bezeichnet wie? Von Judäa. Ja? Wo waren die anderen zu Hause? Ja, noch nicht vielleicht Griechenland. Erinnert euch mal, in welchem Ort wurden die Leute zum ersten Mal Christen genannt? Sagt uns die Apostelgeschichte auch. Na, passt schon. Antiochien. Gute Frage. Sehr gut. Schlagt doch mal ganz hinten eure Bibeln auf. Geht nicht? Ja, das hat manche Nachteile. Gut, aber die eine Bibel mit Landkarte haben, wo ist denn Antiochien anzusiedeln, geografisch? Oh. Na, dann lass mal hören. Der Mann kennt sich aus, ey. Sagst mir deinen Namen auch noch?
Noah.
Noah, genau. Also, du sagst Antiochien in Syrien. Das heißt, geografisch von Jerusalem, Noah, wo ungefähr, welche Himmelsrichtung?
Dort, wo jetzt der Krieg ist.
Dort, wo jetzt der Krieg ist, das heißt nördlich. Ja, genau. Also, wenn ihr eine Bibel habt, die Blätter hat, in diesem Sinne, dann könnt ihr hinten gucken, da liegt Antiochien. Das heißt, das war das Zentrum, wo sich die erste christliche Gemeinde sehr stark entwickelte. Und jetzt haben wir zwei Gruppen, geografisch und auch theologisch. Frage, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Wir haben in der Gemeinde Gottes zwei Gruppen, theologisch und geografisch. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Oh ja, oder? Da könnten wir leider viele Beispiele finden. Auch in der Adventgeschichte, in der Vergangenheit. Über die Gegenwart möchte ich nichts sagen, aber es kommt uns bekannt vor. So, die Frage ist jetzt, nachdem hier beschrieben wird, sie haben einen nicht geringen Streit. Lieber Urs, ich habe den Eindruck, die haben nicht mehr auf die leisen Stimmen gehört. Da ging es richtig zur Sache. So, und ich glaube, das ist etwas, was bis heute eine Realität ist. Wenn die Gemeinde Gottes wächst, wenn die Gemeinde vorangeht, dann gibt es jemand, der versucht, genau das zu realisieren. Streit. Zwei Gruppen. Kennt ihr die Geschichte von Minneapolis? Vielleicht gebe ich nochmal ein kleines Fenster. Vor der wichtigen Generalkonferenz 1888 in Minneapolis gab es eine Predigertagung. Das ist bis heute noch so. Und man hat sich über eine Frage sehr auseinandergesetzt. Das war die Frage, wer ist das 10. Horn in Daniel 7? Die Frage ist vielleicht heute nicht mehr, diskutieren wir nicht mehr so oft. Und wenn man sich das anschaut, wenn man die Dokumente liest, dann war auch dort so ein heftiger Streit, als die Prediger zum Mittagessen gegangen sind, hat man sich gegenseitig angeschaut und hat gesagt, bist du Hunne oder bist du Alemanne? Das heißt, glaubst du, die Hunnen sind das zehnte Horn oder die Alemannen? Und so hat man sich dann hingesetzt. Und Ellen White schreibt darüber im Vorfeld, der Geist auf dieser Generalkonferenz war so schlimm, ich möchte am liebsten nach Hause fahren. Also ich glaube, kein neues Thema hier, Apostelgeschichte 15. Da waren wir weit weg von einem Konsens, weil es menschlich manchmal zugeht in der Gemeinde Gottes. So, Frage jetzt. Wir sagen ja, wir studieren das Wort, weil wir was lernen wollen. Was können wir denn davon lernen, wie damals unsere Schwestern und Brüder mit diesem nicht einfachen Problem umgegangen sind in Apostelgeschichte 15? Hättet ihr da Vorschläge? Und das ist ein brandaktuelles Thema, glaube ich. Was können wir lernen aus Apostelgeschichte 15, wie wir mit nicht geringem Streit, oder manchmal ist es vielleicht auch nur geringer Streit, Lagerbildung umgehen können, nach Jerusalem ziehen? Das war eine super biblische Antwort. Was heißt denn das, nach Jerusalem ziehen in diesem Zusammenhang? Auf geht's nach Washington, ja. Old Columbia Pike oder wo das da ist, ja. Jetzt bin ich gespannt auf deine Übertragung. Kommt alle nach Bern, hier ist die Generalkonferenz. Okay. Also zum Wort. Ja, das ist eine gute Antwort, denke ich. Und den Geist der Weissagung. Sollten wir auch nochmal drauf zurückkommen, ja? Sollen wir was sagen? Nein. Ja, jetzt bemühe ich euch nochmal, Adventgeschichte. Nach der großen Enttäuschung, was erleben wir, wenn wir an unsere Geschichte denken als Adventisten? Ich glaube, dass genau das eingetreten ist. Kennt ihr das ein bisschen? Nach der großen Enttäuschung, man hat sich zusammengefunden, man hat die Sabbatkonferenzen gehabt, in den Scheunen waren sie zusammen. Am Anfang haben sie ganz unterschiedliche Ansätze, Ideen gehabt, aber Gott hat in diesem Prozess sein Volk vereint, auf der Bibel, und hat immer eigentlich durch den Geist der Weissagung bestätigt. Also er hat nicht gesagt, studiert nicht, schaut nicht in die Bibel, ihr bekommt alles durch die Vision, aber er hat es bestätigt. Ich glaube, beides wäre ein ganz wichtiger Weg heute. Ja, erste super Antwort, also zum Wort gehen, und das heißt letztlich auch zur Offenbarung im Geist der Weissagung. Hätte da noch eine Antwort für mich? Was können wir lernen aus Apostelgeschichte 15, wenn Spannungen heute in der Gemeinde sind? Gemeinsames Gebet. Ja? Ich frage mal andersrum. Wenn wir heute. Ja? Ist manchmal auch hilfreich, ja, Hilfe von außen zu suchen, genau. Also manchmal auch wirklich zu sagen, ich trete ein Stück zurück. Es geht auch nicht um mich, ruhen lassen, ja. Ich möchte noch einen Aspekt gerne ergänzen. Jetzt gehe ich mal den negativen Weg eigentlich. Wenn wir heute Probleme haben, wie tragen wir das oft aus? Wenn es heute Streit in der Gemeinde gibt.
Es wird häufig nicht direkt.
Okay. Und jetzt sage ich mal, bei all dem Guten, was uns diese elektronischen Teile da liefern, da kann man viel Gutes draus machen, aber ich glaube, ein großer Fluch ist, dass heute oft Kommunikation nicht nur hintenrum geht, sondern auch so geht, dass ich den anderen dabei nicht mehr ins Gesicht schauen muss. E-Mail, Massenverteiler, Blind Copies, all diese Dinge, ein Knopf und es geht in die halbe Welt und es kocht dadurch immer mehr hoch und es wird immer schwieriger. Ich glaube, was sie hier gemacht haben, was ganz wichtig war, sie sind zusammengekommen, also in diesem Sinn auch nach Jerusalem, das heißt, sich in die Augen schauen und miteinander reden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Prinzip, das bis heute gilt. Wenn du Dinge mit Gottes Hilfe lösen willst, glaube ich, dann ist das immer angesagt. Das sollten wir nicht vergessen, trotz aller Möglichkeiten, die wir heute haben. Okay, also wir sehen, auch in der ersten Gemeinde gab es große Herausforderungen, aber sie sind mit Gottes Hilfe zu welchem Ergebnis gekommen? Das sollten wir nicht unterschlagen. Apostelgeschichte 15, Vers 28. Mag es jemand lesen? Apostelgeschichte 15, 28. Vielleicht einer mit einer lauten Stimme, Apostelgeschichte 15, 28. Also sie kommen zu einem klaren Ergebnis und vor allen Dingen die ersten Sätze scheinen mir hier ganz entscheidende zu sein. Es gefällt dem Heiligen Geiste. Also das im Geiste tun. Und ich glaube, da hat uns der Urs ein interessantes Stichwort geliefert. Im Geiste heißt ja auch, es geht letztlich nicht um mich. Es geht um Gott und es geht um seine Gemeinde. Ich muss mich zurücknehmen lernen und dann kann sowas geschehen. Ich glaube auch noch heute. Es gefällt dem Heiligen Geiste und uns. Also das ist so ein Bereich, glaube ich, Apostelgeschichte 15, wichtiges Kapitel. Wie gehen wir um, wenn wir theologische oder sonstige Lager in der Gemeinde haben? Ich glaube, wir haben manches rausgeholt. Ich möchte zurückkommen auf das, was die Noemi angesprochen hat. Das war nochmal das Kapitel 6, Einsetzung der ersten Diakone. Welches Problem gab es denn hier in der Gemeinde?
Die Juden wurden vorgezogen.
Ja. Ja, also letztlich auch eine Situation, wo wir sagen könnten, als Berner, wir haben hier Deutsche und Schweizer und Italiener und einiges, weiß nicht, vielleicht kann man sich da auch leicht bevorzugt oder eben benachteiligt fühlen. Das gab es auch damals schon, ja. Steckt aber für mich noch ein Problem drin. Okay. Burnout in der Apostelgeschichte? Die Apostel waren überfordert. Und was sagen sie hier? Vers 4, wir wollen aber ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Ich glaube auch hier, das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn es missionarisch und mit der Gemeinde weitergehen soll, muss es auch so sein, dass Zeit für das Wort ist. Und in der Gemeinde gibt es so viele Aufgaben, dass das, wenn man das nicht, glaube ich, ganz stark eine Priorität setzt, dann ist die Gefahr ganz groß, dass alle guten Dinge getan werden, aber nicht mehr das. In der Lektion habe ich heute einen Satz gesagt, der hilft mir immer, das gut zu umreißen. Den habe ich irgendwo gelesen, der heißt auf Deutsch, das Gute ist der größte Feind des Besten. Und mir scheint, das ist in der Gemeinde oft eine Herausforderung. Es gibt so viel Gutes zu tun, aber was ist letztlich die Priorität? Was ist das Entscheidende, in diesem Sinn das Beste? Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, dass man am Wort, am Dienst des Wortes bleibt und eben nicht nur Tischdienst macht oder auch hier eine gewisse Ordnung einfach hat. Sonst kann man ausbrennen. Gerade die, die sehr motiviert sind. Und da, glaube ich, haben wir auch gegenseitig eine Verantwortung, aufeinander Acht zu haben und zu sagen, wo gibt es vielleicht Anzeichen, dass jemand, was wären denn so Anzeichen, dass jemand überfordert ist? Was wären so Anzeichen von meiner Schwester, meinem Bruder, dass ich den Eindruck habe, hier ist jemand überfordert? In seinem guten Dienst. Viele missionarische Dinge, viele, viele Dinge für die Gemeinde. Krankheit, ja, also im körperlichen Bereich.
Keine Freude mehr.
Ja, das kann passieren. Oder ist euch das schon mal passiert? Dass ihr keine Freude mehr habt am Dienst in der Gemeinde? Keine Motivation mehr. Wenn man vielleicht mehr über das Negative redet, als über das Positive. Das ist für mich persönlich immer so ein Signal. Wenn ich mehr jammere oder über die negativen Dinge rede, als über das, was Gott schenkt, dann merke ich, hoppla, Tankstelle, unbedingt wieder anfahren. Sonst geht irgendwann der Tank leer. Und das, glaube ich, kann uns allen passieren, wenn wir für Gott brennen. Ja, das war Apostelgeschichte 6, ganz kurz. Lasst mich noch kurz auf das Kapitel 2 zurückgehen. Wir können sicherlich nicht alles anschauen, aber in 2, da würde ich gerne noch mal was anderes anschauen. Was zeichnet diese erste Gemeinde hier in Kapitel 2 aus? Und ich glaube, das hat viel mit Mission zu tun und mit Gemeindewachstum. Apostelgeschichte 2. Pfingsten und was danach kommt. Vielleicht verschafft ihr euch mal einen kurzen Überblick. Vielleicht habt ihr das was angestrichen. Was würdet ihr sagen? Apostelgeschichte 2. Was sind hier ganz besondere Dinge, die wir lernen können für den Bereich Gemeindewachstum, Mission?
Der Heilige Geist ist ja dominant, oder?
Heilige Geist ist sehr dominant und das ist sicherlich nicht nur begrenzt auf dieses Kapitel. Das merken wir eigentlich andauernd da. Ja.
Täglich.
Wo bist du gerade vom Vers, beim Vers?
46.
Mhm. Nur für kurze Zeit? Ja, wir sind gerade Vers 46, Kapitel 2. Ihr habt gefragt, in Kapitel 2, was sind so die entscheidenden Dinge hier wohl, dass die Gemeinde wächst und dass sie missionarisch auch wirkt? Gerade in Kapitel 2. Und jetzt wurde gesagt, täglich und dann doch nicht mehr täglich, wurde nochmal gesagt. Also scheint mir auch sehr deutlich, oder? Gemeinschaft. Ich weiß nicht, und jetzt mache ich einen großen Sprung zeitlich. Ich weiß nicht, ob ihr von der Gemeinde gehört habt in Melbourne in Australien. Habt ihr? Ich habe gerade gehört, der Leiter dort dieser Gemeinde, der Johnny Wong, der kommt im Herbst nach Bogenhofen. Also ich habe nur einiges gelesen darüber. Aber was mir dabei aufgefallen ist, also eine Gemeinde wurde da gegründet, eigentlich in einem Missionsgebiet, naja, Ninive wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber sehr schwierig, Großstadt und so weiter. Und was mir so im Kopf hängen geblieben ist, sind eigentlich zwei Dinge in dieser Gemeindegründung und das ist sehr, sehr lebendig, sehr wachsend. Das eine ist der Bereich Gemeinschaft. Und da kann ich einfach sagen, was wir hier gerade erleben, finde ich sehr schön. Ich habe heute schon an einem Frühstückstisch gesessen von Geschwistern und ich habe sie dadurch ein bisschen besser kennengelernt. Es ist mir sogar bewusst geworden, dass wir uns vor 20 Jahren schon mal gesehen haben in Asti, wo gerade die Überschwemmung war und wir haben zusammen Schlamm aus den Häusern rausgeschaufelt. Das ist beeindruckend. Wann wart ihr das letzte Mal bei jemand von euch aus der Gemeinde bei ihm zu Hause? Ich glaube, das ist ein gewisses Kriterium. Wann waren wir das letzte Mal im Park zusammen an einem schönen Sabbat und haben in der Sonne gesessen und Freude gehabt, die Bibel studiert? Also ich kann euch nur meine begrenzte Sicht sagen. Ich bin ja Deutscher, das merkt man und das sieht man. In meinem Ausbildungsprogramm, ich habe heute Morgen ein bisschen drüber gesprochen, ne, James, hat mich der liebe Gott nach Italien geführt, nach 2 Jahren Dienst. Und ich habe gedacht, ich bringe den Italienern was. Und wenn ich heute zurückschaue, kann ich nur sagen, danke lieber Gott, dass du mir viel gezeigt hast in dieser anderen Kultur, in diesem anderen Land. Ich sag mal so in puncto Wärme. Also ich habe so von der Anatomie habe ich den Eindruck, heute habe ich mit dem Bruder Havlicek gesprochen, der könnte sicherlich da mehr darüber sagen. Bei den Italienern ist das Herz nicht ganz so tief im Brustkorb eingebaut wie bei den Deutschen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, als wir nach zwei Jahren nach Deutschland zurückkamen, in eine große Gemeinde, und es war Sommer, ich habe es kühl empfunden in meinem Heimatland. Und ich glaube, so bringt uns Gott auch Dinge bei. Also menschliche Wärme ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Bereich auch. Und ich kann da nur staunen, ja. Mir scheint auch, das ist nicht nur hier so, das ist ein echtes Bedürfnis bis heute. Und da möchte ich euch einfach mal ein großes Kompliment machen. Als ich gestern Abend ankam, war ich eigentlich fix und fertig. Ich habe schon zu Steffi im Auto gesagt, jetzt bin ich 47, ich merk's. Also ich hätte mich am liebsten hingelegt. Heute Morgen ging es mir schon besser, aber eigentlich auch noch nicht so gut. Und ich merke jedes Mal, es tut mir so gut, mit euch zusammen zu sein. Hier sind Jüngere, hier sind Ältere, hier sind Leute, die unterschiedliche Sprachen sprechen, aber es ist, finde ich, einfach eine schöne Gemeinschaft da. Und das finde ich sehr schön. Es gibt, glaube ich, aber noch einen anderen wichtigen Aspekt. neben der Gemeinschaft. Und das finde ich in der Apostelgeschichte und ich finde das auch bei unseren Geschwistern in Melbourne, wo dieses Gemeindegründungsprojekt ist, was so stark wächst. Und das hat mit Identität zu tun. Ich glaube, nur wenn ich weiß, wer ich bin, dann werde ich meine Kuschelecke verlassen und anderen, so wie unsere Schwester, gerade was von dem erzählen, was mich bewegt. Wenn ich selber nicht genau weiß, wer ich bin, wo ich herkomme und wo ich hingehe, dann glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß. Je älter ich werde, je mehr stärke ich, merke ich es. Heute habe ich mit meinem Bruder nach dem Gottesdienst gesprochen und ich dachte, so wie ich dich erlebt habe, du bist bestimmt schon 20, 25 Jahre Gemeindeglied in Bern. Ja, ihr kennt, es gibt so Geschwister, ganz treue Geschwister, die sind immer früh da, die machen die Tür auf, die gucken, dass alles gerichtet ist nach der Predigt. Also das war so mein Eindruck von dir. Gestern habt ihr irgendwelche Sachen da verladen. Ich dachte, du gehörst schon immer nach Bern. Und dann sagst du mir, du bist seit anderthalb Jahren hier. Und dann stelle ich immer eine Frage. Wie ist dein Kontakt zur Gemeinde gewesen? Und da habe ich eine Antwort gehört, die höre ich an vielen Orten im deutschsprachigen Raum. Klare Verkündigung. Identität. Johnny Wong schreibt, in Melbourne war der entscheidende erste Punkt, dass sie sich missionarisch aufgemacht haben, dass sie klar darüber wurden, durch Bibelstudium, durch Wochenendseminare, wer sind wir? Frage, wo in der Bibel ist ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, das uns sagt, wer wir sind als Adventisten? Dass wir eine prophetische Bewegung sind, nicht nur irgendeine Freikirche. Dass Gott es vorher gewusst hat und dass schon zur Zeit des ersten Jahrhunderts das ganz glasklar war, was diese Adventbewegung erleben wird. Jetzt helft mir, wo in der Bibel finden wir das? Wow, Offenbarung 10, genau an das Kapitel habe ich gedacht. Erinnert ihr euch Offenbarung 10? Die Erfahrung mit dem Buch, das am Anfang süß wie Honig. Ich glaube, wenn wir das und weiteres vergessen, dann haben wir keine Existenzberechtigung und dann werden wir auch nicht zu anderen Leuten gehen, um denen was zu erzählen. Und da komme ich jetzt nochmal auf dich zurück. Ellen White hast du jetzt zweimal genannt. Auch da haben wir in der Offenbarung mitten im Herz, Kapitel 12, Vers 17, eine Beschreibung, wo wir glauben, am Ende der Tage, nachdem die Frau immer wieder verfolgt worden ist, sind die übrigen von seinem Geschlecht, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Also ich merke, ihr seid gegründet, das ist gut. Und dann gucken wir, blättern wir ein bisschen weiter und fragen, was ist denn das Zeugnis Jesu? Und kommen in Offenbarung, welches Kapitel an? 19, Vers 10. Und da steht, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Wenn wir das vergessen, dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind. Deswegen glaube ich, das ist ganz entscheidend auch, dass wir eine klare Identität haben. So, jetzt haben wir ganz kurz. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte, was haben wir noch angeschaut? 15, Apostelkonzil, Apostelgeschichte 6. Also eins würde ich gerne noch kurz mit euch anschauen. Das muss, glaube ich. Und da gucke ich, staune ich immer über mich selbst und über die Geduld Gottes. Apostelgeschichte 10. Genau, Apostelgeschichte 10. Da waren wir gestern schon mal kurz. Und es zeigt mir so, ja, die Gnade Gottes mit uns allen, glaube ich. Auch hier würde ich jemand bitten, das von uns für uns zu lesen. Apostelgeschichte 10, von Vers 23 bis Vers 35. Vielleicht könnte das einer lesen. Apostelgeschichte 10, von Vers 23, zweiter Teil, bis Vers 35. Nochmal? Ach so, gut, also ich lese es, dann ist es auf der Aufnahme. Apostelgeschichte 10, ab Vers 23, zweiter Teil, wo es heißt: Am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einigen Brüdern aus Joppe, gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Man könnte ja fast meinen, dass Petrus der erste Papst hier ist. Weit gefehlt, denn Petrus sagt, 26, Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder mit ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen? Cornelius sprach, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich um die 9. Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit dem Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Haus des Gerbers Simon am Meer. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Frage an euch, was können wir aus Apostelgeschichte 10 lernen für den Bereich Gemeindewachstum und Mission? Urs. Grenzenlos, Kultur und politisch. Das heißt, es gab hier wohl Grenzen, die Menschen gesteckt haben, zu eng gesteckt haben. Ja? Bitte? Auf Gottes Weisung hören.
Dass Gott manchmal im Vorfeld etwas vorbereitet.
Dass Gott manchmal im Vorfeld etwas vorbereitet. Jetzt helf mir nochmal, die Situation zu verstehen. Warum hat der Petrus Not, zum Cornelius zu gehen? Er kam aus dem jüdischen Volk. Und wir merken schon, als Jesus da war, haben sie immer Not, wenn Jesus diese Grenzen überschreitet. Erinnern wir uns an die Samariterin am Jakobsbrunnen. Wie viele Menschen sehen die Jünger, die reif sind zur Ernte? Wie viele Menschen sehen die Jünger, die reif sind zur Ernte dort in dieser Geschichte? Ich habe den Eindruck, sie gehen in die Stadt. Wie viele Menschen bringen sie mit? Keinen. Jesus sitzt am Brunnen. Er spricht mit dieser Frau, die eigentlich auch unrein war, keine Frage. Die Frau geht in die Stadt. Wie viele Menschen bringt sie mit? Grenzen hat uns der Urs, grenzenlos war das Stichwort, was der Urs gesagt hat. Merken wir, die Jünger waren natürlich auch Kinder ihrer Zeit. Wir erinnern uns an das Wunder, wo Jesus den Blindgeborenen sehend macht. Habt ihr eine Idee, wo der steht? Typische Geschichte für einen, nämlich Johannes. Kapitel 9. Als sie am Anfang sind, stellen die Jünger Jesu eine Frage. Wisst ihr noch, welche Frage die Jünger Jesu stellen? Nochmal.
Wer hat gesündigt?
Meister, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und was merken wir? Die Jünger sind Kinder ihrer Zeit. Sie haben eine ganz klare Vorstellung übernommen, die in diesem Fall auch nicht die war, die Gott wollte. Und wir sehen das hier bis zu Petrus, der Leiter der neutestamentlichen Gemeinde. Cornelius war für ihn unrein. Und wenn wir jetzt den Text nehmen, und da gibt es auch leider manche Missverständnisse über den Text, da sagt Petrus hier, Vers 28, zweiter Teil, Apostelgeschichte 10, 28, aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Auf was bezieht sich Petrus hier? Wo hat Gott ihm gezeigt, dass kein Mensch unrein ist? Seine Vision. Genau die, die vorher war, mit den unreinen Tieren ganz genau. Und damit, glaube ich, wird deutlich, diese Vision hat ja nichts mit der Frage rein oder unreine Tiere zu tun. Denn Petrus sagt ja auch selbst nicht, das habe ich nie getan. Sondern es hat damit zu tun, dass Gott ihn ganz stark ansprechen musste, weil er begrenzt war in seiner Sicht. Und nicht nur Petrus allein. Was passiert denn zum Schluss, damit es ihm ganz klar wird, dass Gott an diesen Menschen wirkt? Da passiert etwas, das ist nur ein einziges Mal in der Bibel da. Genau. Und was ist das Besondere mit der Zungenrede? Ja, die fällt dort über die Heiden. Richtig, die fällt über die Heiden.
Zungenrede.
Ja? Die Zungen, also der Heilige Geist wird ausgegossen über die Heiden. Na, das weiß ich noch nicht. Aber warum ist es ein Zeichen hier? Warum ist es ein Zeichen? Warum ist in Apostelgeschichte 10 ein ganz besonderes Zeichen, die Zungenrede? Gute Frage. Bibel aufschlagen. Vers 44. Apostelgeschichte 10, Vers 44. Warum ist ein besonderes Zeichen? Lass uns das noch zusammen lesen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes gegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, und jetzt hört euch die Argumentation an. Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren? Von wem spricht er hier? Wen meint er mit denen? Den Heiden. Konkret? Cornelius und all denen, die da waren, genau. Die den Heiligen Geist empfangen haben. Waren die Leute schon getauft oder noch nicht? War noch nicht getauft. Aber sie haben schon den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage für alle, die sich interessieren, was denn die Zungenrede biblisch ist. Ebenso wie wir. Was meint er damit? Was meint Petrus damit, ebenso wie wir? Gleichweise.
Gleichweit,
ja? Genau. Petrus sagt, das, was ich hier gerade erlebe, das ist uns passiert, aber am Pfingsten. Und Pfingsten war nochmal welches Kapitel? 2. Also Petrus sagt, was hier in Kapitel 10 passiert, das ist eine Wiederholung von Kapitel 2. Und wenn wir wissen wollen, was diese Gabe ist, dann sollten wir zu Kapitel 2 gehen. Da ist, glaube ich, biblisch die einzige Erklärung, was das ist. Und das hat auch mit Mission zu tun. Warum? Weil natürlich die Sprachenverwirrung, wir erinnern uns, die fing ja an beim Turmbau zu Babylon. Oh, wo finden wir die Geschichte denn schnell in der Bibel? Turmbau zu Babylon? Sam, eine Idee? Turmbau zu Babylon? Noah vielleicht kann helfen? Super! 1. Mose stimmt, 8 oder 7 stimmt fast. Nün! Du kennst dich gut aus, Bruder. Gucken wir mal schnell nach. Das ist ja das Gute, wir können immer nachgucken. Wir haben eine Bibel zur Hand, das ist super. Und ihr merkt, so prägen wir uns das langsam auch ein. Also fast nur 11. Da verwirrt Gott die Sprachen, weil die Menschen was tun, was babylonisch ist. Aber hier in Apostelgeschichte 2 überbrückt Gott diese Problematik, damit der Missionsauftrag erfüllt werden kann. Und das mit der Zungenrede, das ist jetzt nicht das Thema, aber ich sage euch, das ist gar nicht so schwierig biblisch eigentlich. Das erste Mal, wo die Zungenrede genannt wird, ist im Markus-Evangelium, Kapitel 16. Da sagt nämlich der Evangelist, inspiriert durch den Heiligen Geist, wenn ihr diesen Missionsauftrag ausführt, dann werden euch folgende Zeichen folgen. Schlangen werden euch beißen und so weiter. Und da ist auch, und ihr werdet in Zungen reden. Dann kommt Apostelgeschichte 2, das haben wir uns gerade angeschaut. Dann kommt Apostelgeschichte 10. Und dann gibt es eine Situation in der Bibel noch, da werden Menschen nochmal getauft. Weil sie nicht wussten, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das ist eine schwierigere Frage. Weiß jemand, wo das steht vielleicht? Da kommt der Paulus in eine große Stadt und die Leute sind schon getauft durch die Taufe des Johannes, aber kennen den Heiligen Geist nicht. Und dann werden sie nochmal getauft und dann empfangen sie den Heiligen Geist und reden in Zungen. Ja, das ist schon advanced. Könnt ihr ja nochmal ein bisschen suchen, wo das steht. Bist schon ziemlich nah dran. Und dann, das sind die vier Stellen und dann kommt nur die eine in Apostelgeschichte 14 noch und das ist die schwierigste. Nicht Apostelgeschichte, 1. Korinther 14, Entschuldigung. Gut, das war ein kleiner Exkurs, Klammer zu. Was lernen wir aus Apostelgeschichte 10?
Gibt es nicht auch noch so einen Text, der sagt zur eigenen Erbauung?
Ja, das meinte ich. Das ist 1. Korinther 14. Soll ich doch noch ganz kurz die Klammer ein bisschen weiter noch machen? Also ganz kurz, ganz. Okay, ist aktuell. Aktuelle Fragen sollten wir.
Ja. Glaubst du nicht an Gott, wenn du nicht Zungen reden kannst? Das Zeichen, dass du.
Gut. Also gehen wir ganz kurz drauf ein. Wir halten aber schon mal fest, was wissen wir bisher? Die Zungenrede wird erwähnt im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums, Markus 16. Sie tritt auf zu Pfingsten und da ist die Beschreibung, ist die einzige Beschreibung in der Bibel ganz klar, es geht um andere Sprachen. Wir finden sie in Apostelgeschichte 10 und da haben wir gesagt, das Wunder war, sie bekommen erst den Heiligen Geist und werden dann erst getauft. Und dann sagt auch Petrus, wer kann ihnen das Wasser verwehren? Und dann nochmal in Apostelgeschichte 19. So, der schwierige Text ist 1. Korinther 14. So, jetzt gibt es, wenn wir die Bibel auslegen, gibt es mehrere wichtige Prinzipien. Das erste Prinzip heißt, fang mit dem schwierigen Text an und geh dann zu den leichteren Texten. Ich wiederhole das nochmal. Das erste wichtige Prinzip ist, fang mit dem schwierigen Text an und geh dann zu den leichteren Texten. Ich bin am Zweifeln. Ich glaube, ich muss aufhören jetzt. Die Zeit ist überschritten. Zenit ist überschritten. Ihr seid nicht mehr da. Ich erwarte euren Widerspruch. Ach so. Gibt es Texte in der Bibel, die für euch schwierig sind vom Verständnis her? Gibt es das? Wirklich? Für mich auch. Und ich habe den Eindruck, der liebe Gott hat das wohl auch so gemacht, dass wir nicht sagen, dieses Buch verstehen wir, kein Problem. Sondern dass wir immer merken, wir verstehen genug, aber es bleiben immer noch Fragen, glaube ich, da. Also ein wichtiges Prinzip ist natürlich, dass wir mit den Texten anfangen, die klarer sind und Licht geben auf die Texte, die nicht so klar sind. Das heißt, wir sollten nicht mit 1. Korinther 14 anfangen, sondern erstmal die Grundlage legen. Ganz schön oft Flugzeuge hier. Gut, jetzt nähern wir uns mal langsam 1. Korinther 14. Ich lese einfach mal aus Kapitel 14 die ersten Verse und dann kommen wir langsam, glaube ich, auch zum Ende. Nicht, dass ihr nicht mehr verdauen könnt hier. Da heißt es, 1. Korinther 14, 1. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Dietmar, war das, was du gemeint hast?
Richtig.
Gut, wir könnten noch weiterlesen, aber ich glaube, Vers 2 ist schon eine ganz entscheidende Formulierung. So, jetzt sagen uns die Leute, naja, Zungenrede heißt, im Geist von Geheimnissen zu reden oder zu beten. Und manche sagen dann noch, nur wenn du das tust, dann hast du das Zeichen, dass du den Heiligen Geist empfangen hast. Ja, was machen wir jetzt? Bitte? Sehr gut. Wir schauen uns den Zusammenhang an und wir bleiben dabei demütig und sagen, wir haben auch nicht alle Antworten, wir nähern uns dem Wort Gottes und finden in 1. Korinther 12 welche wichtige Aussage über die Gaben allgemein. Kannst du uns ein bisschen, könnt ihr mir versmäßig noch ein bisschen genauer helfen? 12:10. Ja, da kommt die Zungenrede auch vor, ne, in der Aufzählung. Stimmt, also das ist eine geistliche Gabe, keine Frage. Eine Art von Sprache, ja. Sehr gut. Erste ganz wichtige Erkenntnis, die uns sagt, für wen? Für alle. Also Gott gibt die Gaben nicht für mich selbst, sondern für die Gemeinschaft, die er gestiftet hat. Sehr richtig. Das heißt, er möchte eigentlich, dass wir unsere Gaben einsetzen für seine Gemeinde oder für die Menschen, nicht nur für mich. Das heißt, wenn ich sie nur für mich einsetze, gehe ich eigentlich am Ziel Gottes vorbei. Wir lesen nochmal Kapitel 14, 2. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Wird hier ein Einsatz der Gabe beschrieben, die für die anderen ist, zum Nutzen aller? Nein. Dann gibt es noch eine zweite wichtige Sache, die uns der Zusammenhang deutlich macht, und das wurde hier schon mal erwähnt. Vers 29. Sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Zungen, können alle auslegen? Welches ist die Antwort auf diese Frage? Ja, was steht da? Weiß ich jetzt nicht. Genau. Ja. Ja, gib mir noch einen Augenblick Zeit. Ich versuche das gerade verständlich zu machen. Was wird hier in Vers 29 und 30 gesagt? Reden alle in Zungen? Welche Antwort wird erwartet? Nein. Das kann man vom Griechischen ziemlich klar sehen, aber man muss auch nicht Griechisch können. Welches Bild wird in Kapitel 12 gezeigt? Das Bild des Körpers, wo es unterschiedliche Glieder gibt. Sind alle Hände? Sind alle Zehen? Nein, sie sind unterschiedlich und sie formen gemeinsam den Körper. Das heißt, ich glaube, der Zusammenhang macht deutlich, wenn wir erwarten, dass jeder eine bestimmte Gabe hat, dann gehen wir am Grundprinzip Gottes hier vorbei. Das ist schon mal sehr wichtig. Naja, aber jetzt wird es schwierig. Wenn die Gabe, wie du gesagt hast, zum Nutzen aller einzusetzen sind und wenn nicht jeder alle Gaben hat, wie soll ich das, und da komme ich auf deine Frage zurück, verstehen? Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Ich möchte noch einen dritten Aspekt ergänzen. Wenn ihr mal in der in den 1. Korintherbrief blättert, ein bisschen nach vorne. Kapitel 6, Vers 12. Nur vier Worte. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Das ist jetzt nicht ganz leichte Kost. Da heißt es 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt. Wer sagt das? Alles ist mir erlaubt. Wer sagt das? Paulus. Das stimmt. Das können wir nicht abstreiten. Aber ihr sagt auch die Korinther. Sagt Paulus das theologisch, alles ist mir erlaubt? Sagt er nicht, oder? Woher nimmt er das? Boos, warst du einverstanden oder nicht? Aber nicht alles dient zum Guten, stimmt. Aber ich sag mal, dieses alles ist mir erlaubt, woher hat der Paulus das? Vermutlich. Von den Griechen, meine ich auch. Wahrscheinlich von denen, die in Korinth gewohnt haben. Das war wohl ein Schlagwort. Lass uns eine Seite weiterblättern. Kapitel 9, 1. Da finde ich auch wieder so ein Schlagwort. Bin ich nicht frei? Das sagt auch der Apostel, stimmt. Aber auch hier habe ich den Eindruck, das sind wahrscheinlich Schlagworte gewesen, die er in der Gemeinde Korinth gehört hat. Bin ich nicht frei? Natürlich bin ich frei, aber im Sinne Christi. Ich bin nicht frei, die Frau meines Vaters zu nehmen und mit ihr Sonstiges zu tun. Das ist in Korinth vorgefallen. Ich bin nicht frei, gegen meinen Bruder, gegen meine Schwester vor den öffentlichen Richter zu gehen und einen Rechtsstreit zu tun. Das ist alles passiert in Korinth. Also wenn ihr eine Gemeinde, wenn ihr von eurer Gemeinde enttäuscht seid, hat uns immer der Bruder Heinz gesagt, und ihr kommt nach Hause und sagt, in was für einer Gemeinde bin ich, in der schlimmsten, die es gibt, dann schlagt den ersten Korintherbrief auf und merkt, dass es zumindest eine Gemeinde gab, die noch schlimmer war. Also wenn man irgendwas erwarten will, dann muss man in Korinth schauen. Da gab es fast alles. Und es war nicht leicht. Und ich habe den Eindruck, im Lauf der Kapitel hier, ich habe euch zwei Beispiele gegeben, greift der Apostel manches von den Missständen auf und gibt die Antwort Jesu dazu. Ja, ich bin frei. Aber wie ist das zu verstehen? Und jetzt komme ich zu Kapitel 14. Und das ist nur meine ganz begrenzte Sicht. Ich sage nicht, dass das so ist. Nur für mich macht das am meisten Sinn. Paulus schreibt hier Folgendes. Wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Ich vermute, Paulus beschreibt hier eine Praxis, die in Korinth da war. Können wir uns das vorstellen, dass Menschen im Gottesdienst aufstehen und irgendetwas murmeln, das keiner verstehen kann? Und ich habe den Eindruck, sie werden immer größer, je mehr sie sprechen. Keiner kann sie verstehen, aber sie können direkt, wie heißt es hier, für Gott reden. Und wenn ihr das Kapitel weiterlest, merkt ihr, dass Paulus einen sehr starken Punkt hier macht, indem er sagt, es muss ordentlich zugehen. Scheinbar ging es in diesem Gottesdienst gar nicht ordentlich zu. Und jetzt lese ich es zum letzten Mal und vielleicht versteht ihr langsam, worauf ich raus will. Wenn Paulus hier schreibt, denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Dann habe ich den Eindruck, nachdem wir gehört haben, die Gaben sind zum Nutzen aller gegeben und nicht für mich selbst. Nachdem wir gehört haben, dass nicht alle diese Gabe haben, sondern nur manche, die sie eben brauchen. Nachdem wir gehört haben, dass in der Gemeinde Korinth viel schwierige Situationen da waren, Paulus die aufgreift, aber sie dann zurechtrückt, komme ich zu dem Ergebnis, Paulus beschreibt hier die Praxis der Gemeinde, aber die war nicht gut. Die war nicht gut. Er sagt, wer in Zungen bei euch redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Der redet nicht in diesem Sinne, wie Gott es möchte. Gottes Intention mit der Sprachengabe ist in Apostelgeschichte 2 ganz deutlich, damit andere Menschen, die andere Sprachen sprechen, von der Liebe Gottes erreicht werden. Und wenn ich sie gebrauche, um irgendwas vor Gott zu tun, dann ist es ein Gebrauch, den Gott eigentlich so gar nicht will. Paulus spricht einen Missstand an. Das ist mein begrenztes Verständnis, wenn ich alle Texte zusammennehme. Das macht für mich am meisten Sinn. Es ist kein leichtes Kapitel. Und wenn ihr das Kapitel mal ganz durchlest, werdet ihr merken, er redet noch mehrere Missstände im Gottesdienst in Korinth an. Die Frauen spielten da auch eine gewisse Rolle und andere Dinge auch. Ja. Gut.
Schwester. Also wenn es heißt, auch wahrscheinlich auch dort zur eigenen Erbauung, ist das dasselbe, wie du jetzt gesagt hast.
Die Gaben sollen zum Nutzen aller da sein. Wenn sie zur eigenen Erbauung nur reduziert werden, werden sie, glaube ich, nicht gebraucht, wie Gott es gewollt hat. Also,
das ist ja immer weiter.
Gut, also jetzt habt ihr lange zugehört, trotz angenehmer Sitzposition und schönem Wetter, also mein Kompliment. Ich habe das Thema heute Nachmittag genannt, wenn Unmögliches möglich wird. Wir schreiben Kapitel 5. Und 29. Und vielleicht ist das Thema an dieser Stelle klar geworden. Gestern Abend haben wir gefragt, welche biblischen Bücher beschäftigen sich vor allen Dingen mit Mission? Und wir haben gemerkt, im Alten Testament das Buch Jona. Das hat 4 Kapitel und das Buch hört auf mit einem offenen Ende. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Im Neuen Testament ist es vor allen Dingen die Apostelgeschichte, die über die Mission spricht. Und wir haben nur ein paar Dinge mal angerissen gerade. Also da könnte man etwas länger drüber sprechen mit Gewinn. Und wir merken auch hier, Kapitel 28 hört eigentlich mit einem offenen Ende auf. Es muss weitergehen. Und deswegen kam ich zu dem Ergebnis zu sagen, lasst uns doch Jona 5 und Apostelgeschichte 29 schreiben. Das geht weiter. Und es geht weiter, nicht nur damals, sondern bis heute. Und wir haben da einen Teil dabei. Also das finde ich was ganz, ganz Besonderes. Dass Gott immer wieder ein Gott ist, der mit Menschen arbeitet, dem Menschen wertvoll sind. Sie sind besonders, jeder ist anders und ernährt sich auch jedem anders und möchte ihn gebrauchen, trotz all der Fehler und Schwächen, die uns auch ausmachen. Finde ich was ungeheuer Ermutigendes. Und in diesem Sinne, lasst uns Kapitel 5 und Kapitel 29 schreiben. Lass mich noch eins ergänzen. Das habe ich gerade vergessen. Ab und zu muss ich auf meinen Spickzettel mal schauen. Ich habe euch schon ein paar Mal erzählt, in unserer Zeit in Italien, das war eine sehr gute Zeit des Lernens. Als ich dort hinkam als junger Prediger, dachte ich, die Gemeinden in Italien brauchen vor allen Dingen Organisation und Planung. Und ich weiß, eines meiner ersten Dinge, die ich dort getan habe, als ich gesehen habe, so die Gottesdienste, die sind eigentlich eher spontan, fast hätte ich planlos gesagt, aber das nehme ich sofort wieder zurück. Und ich dachte, wir müssen das gut planen. Und ich habe ein Papier gemacht und habe das Datum geschrieben. Und jeder, der eingeteilt war, so wie wir das kennen, auch als Schweizer, ne? Und ich dachte, ich tue ihnen was Gutes. Und heute muss ich schmunzeln. Also es gibt Menschen, die kommen hervorragend mit weniger Organisation aus, wie wir das vielleicht als Deutsche machen würden. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich einfach denke, das, was ich kann, wie ich geprägt bin, das ist das Gute und das muss ich gleich den anderen allen weitergeben. Und heute kann ich nur schmunzeln, weil ich glaube, der liebe Gott hat auch mit mir viel Geduld gehabt und ich habe viel mehr gelernt, als dass ich gegeben habe. Und da komme ich nochmal auf das Thema Mission zurück. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube lange nicht mehr, dass Gott uns den Missionsauftrag gegeben hat, weil er uns braucht, weil er von uns abhängig ist, weil wir das tun müssen. Ich möchte es mal anders formulieren. Damit unser Glaube, und das ist mir ganz wichtig jetzt, damit unser Glaube nicht zur Theorie verkommt. Ich sage das nochmal. Damit unser Glaube nicht zur Theorie verkommt, ruft uns Gott in einen Auftrag, den die Engel viel besser tun könnten. Aber wenn ich zurückschaue, sage ich, die meisten Herausforderungen, das meiste Zittern in den Knien, hatte ich, als ich bereit war, mich auf Mission einzulassen. Ich habe das heute schon dem Christoph und der Erika im Auto ein bisschen erzählt. Ich hatte das vor euch, und jetzt komme ich wirklich langsam zum Ende. Ja, also, ja, ja. Ich war noch die letzten Wochen auf der Marienhöhe, war kurz vor meinem Abschluss, da bekam ich einen Anruf von einem Mann, von dem ich noch nie was gehört hatte. Der heißt Erhard Biro, vielleicht kennt er ihn, ein ganz besonderer Freund und ganz besonderer Mensch. Der rief mich an und sagte, du, ich bin gebeten worden, nach Kirgisistan zu gehen, also kurz vor China, Mittelasien, um dort zwei Großevangelisationen zu halten. Und ich suche jemanden, der mit mir fährt. Könntest du mitkommen, so für 2,5 Monate? Ich kann euch sagen, eine bessere Nachricht, als mit so jemand 2,5 Monate Evangelisation zu machen, in einem Land, wo die Menschen offen waren, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich bin gehüpft und habe gesagt, natürlich. Und einige Tage später haben wir uns am Flughafen zum ersten Mal kennengelernt, sind dann nach Mittelasien geflogen. Und ich sage euch, wenn man als junger, unerfahrener Prediger, das war dann einige Jahre später, 2 Monate dort gearbeitet hat, das war 5 Jahre später, bin ich zum zweiten, dritten Mal da gewesen. Man kam in eine Gemeinde, die war fast leer. Da waren noch 5 Geschwister. Alle anderen waren in Deutschland. Eine Gemeinde von 70, 80 Gliedern. Das Haus war da, alles war da, noch 5, 6 Glieder. 2 Monate Evangelisation. Ja, ja, mehrmals. Und die Gemeinde war voll. Da war eine Taufe mit 50, 60 Menschen. Nach dem Vortrag gab es öffentliche Bibelstunden. Da waren 300 Menschen. Heute hat irgendjemand auch schon mal in der Lektion davon gesprochen. Das muss man erleben. Und das waren keine Supermänner oder Frauen, die da gearbeitet haben. Es war eine andere Zeit. Und wenn wir heute genauso viel Einsatz hier bringen, dann ist vielleicht gar niemand da. Da dürfen wir uns nicht entmutigen lassen, Geschwister. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Das ist das, was der Teufel versucht. Er sagt, es hat keinen Sinn. Wo ist das Ergebnis? Wie lange hat Noah gepredigt? Wie viele Hundertschaften sind in die Arche mit reingegangen? Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dass ich sage, derselbe Mann, der in Deutschland ein ganzes Jahr arbeitet, der arbeitet da 2 Monate und das Ergebnis ist ganz anders. Jona hat in Ninive gearbeitet und es waren Tausende. Ein Noah hat jahrelang gepredigt und es war seine Familie. Lass mich nochmal zurückkommen nach Kirgisistan. Wir hatten etwas ganz Wertvolles und die Jüngeren unter uns, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was das ist, schätze ich mal, Noah, James. Das war ein Leitz-Diaprojektor. Das war ein besonderes Geschenk für die Union dort, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan. Das war ein ganz teures, schweres Gerät. Das hat ein Bruder gespendet. Das waren einige 1000 Euro, glaube ich, wären das heute gewesen. Also das war wirklich ein Schatz. Und wir arbeiteten damals mit Dias. Das wisst ihr noch, was Dias sind? Wisst ihr schon noch? Okay, gut, gut, gut. Mit Dias-Serien von Mark Finley. Das heißt, dieser Projektor war das Herzstück unseres Programms. Denn dann waren die Dias kamen dann und das war sehr lebendig für die Menschen. Und die Gemeinde dort hatte einen Panimai Paruski? Niet? Panimayo Paruski. Dom Kultur. Das war das große Kulturhaus dort in der Stadt, das größte. Dom Kultur. Ich weiß nicht mehr, aber da waren hunderte von Menschen gingen da rein. Und oben war die Technik und die hatten Berufstechniker. Und wir sind am Tag vorher angekommen, sind hochgegangen zur Technik und haben das Gerät gebracht. So ein tolles Gerät hatte dort natürlich niemand und wollten einfach mal die Technik austesten. Und sie stellen den Leitz-Dia-Projektor, das teure Stück dahin, und schließen den an und legen das erste Magazin rein und gucken, dass die Dias funktionieren. Und sie reden zusammen und wir reden zusammen und irgendwann riechen wir es und irgendwann sehen wir es. Dieser teure Leitz-Projektor, den wir die tausende Kilometer von Deutschland mitgebracht haben, das Herzstück unserer Verkündigung, da haben sie so viel Strom reingejagt, ich bin da kein großer Techniker, auf jeden Fall, da war alles aus. Die Spule war total verschmort, also fertig. Der konnte natürlich repariert werden, aber das hat lange gedauert. Das heißt, wir standen am ersten Abend da.
Das war doch in der Zeit des Kommunismus.
Ja, da. Ja, es gab schon auch Anfeindung, also es gab auch schon Probleme, aber das war erlaubt. Da in Kirgisistan war es erlaubt. War nicht an allen Orten, aber da war es möglich. Naja, und jetzt könnt ihr euch das vorstellen, oder? Und ich sag, das ist typisch, wenn wir uns aufmachen und Mission betreiben. Wir können damit rechnen, dass Probleme kommen. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Das sind Dinge, die können wir nicht in der Theorie lernen, sondern nur, wenn wir bereit sind, Gott treu zu sein und die Herausforderung anzunehmen. Wenn die Knie klappern und wir sagen, wir haben alles so toll vorbereitet und irgendwie geht alles schief. In Russland habe ich einen Satz gelernt. Und ich habe erlebt, der ist in Deutschland war, in Italien ist er war, in Thailand ist er war. Am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Und das ist ein adventistischer Satz, glaube ich. Behaltet euch den. Lasst euch nicht entmutigen. Ob das Probleme in der Gemeinde sind. Wir haben heute kurz über die verschiedenen Lager gesprochen. Theologisch, da geht es manchmal um Namen oder um Fragen der Lehre. Wie der Urs das gesagt hat, lasst uns ruhig bleiben, lasst uns treu bleiben. Lasst uns immer daran denken, selbst wenn wir meinen, wir haben recht biblisch, lasst uns nie die Art Jesu verlassen. Ich habe zu oft in der Gemeinde erlebt, dass Schwestern und Brüder, meine ich, richtig ausgerichtet waren, aber sie haben es in einer Art und Weise gemacht, die Jesus, glaube ich, keine Ehre gemacht hat. Aber lasst uns auch stehen. Ich glaube, Nachfolger Jesus, jemand hat mal geschrieben, sie haben den Herrn vom Kreuz im Kreuz. So ähnlich. Also sie müssen auch standhaft sein. Vielleicht sage ich doch noch ein allerletztes Beispiel. Ich hoffe, ihr gebt mir noch 2 Minuten. Das kommt mir jetzt auch noch, wenn ich den Dietmar anschaue.
Oh, das wollen wir besonders hören.
Ja, den Dietmar habe ich kennengelernt über den Youth and Mission Kongress. Wir kannten uns gar nicht. Und da merke ich, Mission führt Menschen zusammen, die einen Glauben haben. Ich bin jetzt 20 Jahre Prediger, ein bisschen mehr. Damals mit dem Dia-Projektor, das war für mich schon eine schwierige Situation. Und ich habe mir gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und ich war ganz schön gefrustet. Ich war so dankbar, dass ein Bruder neben mir war, der viel mehr Erfahrung hatte, der die Sache viel ruhiger genommen hat und schon längst an die Möglichkeiten Gottes gedacht hat. Und es ging dann auch. Wir hatten nicht so einen guten Projektor, aber es war alles nicht so entscheidend. Youth and Mission Congress war für mich in meinem Dienst der Moment, wo ich Gegenwind erlebt habe, wie nie zuvor. Das war so schwierig, so viele Probleme, dass ich manchmal nachts nicht schlafen konnte. Und so viele, ja, ich möchte es gar nicht detaillieren, aber so viele Dinge, die auch, salopp sagt man, unter der Gürtellinie irgendwo sind. Das habe ich nie vorher so erlebt. Letzte Woche hatten wir in Bogenhofen Gemeindeausschuss. Und wir hatten die besondere Freude, dass 9 junge Leute vom Gymnasium da waren, die sich am 15. Juni taufen lassen. 9. Dieses Schuljahr, Gott sei die Ehre, 20 junge Leute, die sich haben taufen lassen in Bogenhofen. Das ist für uns eine besondere Freude. Letzte Woche waren 9 im Gottesdienst und im Gemeindeausschuss. Und ich frage sie dann immer, was war für dich so etwas Entscheidendes auf deinem Weg, diese Sache festzumachen? Und ich habe wiederum etwas gehört, was ich fast jedes Mal bisher gehört habe. Gott sei die Ehre. Youth and Mission Congress. Und manchmal kommen mir die Tränen. Und ich sage, lieber Gott, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dir treu zu sein, hoffentlich eine demütige Haltung zu behalten, rauszukommen aus meiner Kuschelecke und auch bereit zu sein, Herausforderungen anzunehmen. Es lohnt sich. Und das ist eigentlich das, was ich euch hauptsächlich mitgeben möchte. Dem Dietmar als eurem Missionsleiter hier, aber euch allen, die ihr hier mitarbeitet. Wenn Unmögliches möglich wird, ich glaube, Gott möchte, dass wir daran festhalten. Er kann das. Und mir scheint, eine der größten Herausforderungen im Missionsgebiet Schweiz und Österreich und Deutschland ist die Entmutigung. Lasst euch nicht entmutigen. Nicht von Menschen, nicht von Umständen, nicht von scheinbar fehlenden Ergebnissen. Eines Tages werden wir sehen, was jedes Wort, jedes Buch, das wir in der Fußgängerzone in Bern weitergegeben haben, jede Radiosendung, jedes Programm, jede Bibellesung, jedes Gespräch, jedes noch so kleines Zeugnis bewirkt hat. Lasst uns das nicht vergessen. Unmögliches wird mit Gott möglich. Und in diesem Sinne, lasst uns Kapitel 5 und Kapitel 29 schreiben. Gott möchte einen jeden von uns dazu gebrauchen. Vielen Dank für die ermutigenden Momente mit euch. Wir wissen jetzt noch mal mehr, dass wir eine Familie in Bern haben und das ist etwas ganz Besonderes. Ich wünsche euch Gottes Segen und freue mich auf die nächste Begegnung. In Bern oder in Bogenhofen oder an dem großen Tag, auf den wir warten. Wie auch immer. Vielleicht beten wir an der Stelle noch zusammen. Ja? Da können wir aufstehen und uns an den Händen fassen. Das wäre mein Wunsch. Unser guter Vater in dem Himmel, du hast uns so lieb und wir spüren das durch das besondere Geschenk des Sabbats. Wir dürfen hier zusammen sein. Wir sind Schwestern und Brüder. Wir sind eine Familie. Wir dürfen die Natur erleben. Und wir dürfen ausruhen und Frieden finden in dir. Herr, ich möchte dir herzlich danken für deine Gemeinde hier in Bern. Möchte ich bitten, dass du sie ermutigst, dass du ihnen Motivator bist, dass du ihre Gemeinschaft immer wieder baust und dass sie auch immer wieder verstehen dürfen, wie wir alle, dass der missionarische Auftrag keine Last ist, keine Bürde ist, sondern die beste Möglichkeit, dich zu erleben, damit unser Glaube nicht zur Theorie verkommt, Herr. Segne du uns hier und bewahr uns vor der Entmutigung. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du auch unsere Prediger segnest, die du hierher berufen hast, den Bruder Frei und den jungen Kollegen, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Herr, wir denken an deine Leitung hier im Schweizer Feld, Günter Maurer und das ganze Team. Wir möchten auch an deine Schule in Bogenhofen denken, Herr, und möchten dich bitten, dass du auch sie segnest. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, dann erhalt die Hoffnung in uns, die so zentral ist, auf den Tag, wenn du wiederkommst. Wir freuen uns darauf und wir bitten dich, gebrauch du uns an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, bis dahin. Und lass uns wachsen und Kapitel 5 und Kapitel 29 schreiben, so wie du es möchtest. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.